Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört richtig, die Sommerpause ist vorbei, der Hoffefunk ist zurück. Schließlich startet am 22.08. bereits die Saison mit dem Pokalspiel in Aue. Heute geht es jedoch im Wesentlichen um die zahlreichen Aktivitäten auf dem Transfermarkt und was das so für unseren Kader und die neue Saison bedeutet. Jonas, du konntest ja schon so ein paar Eindrücke gewinnen. Du warst nämlich im Dietmar-Hopp-Stadion am 1. August und hast so ein bisschen gesehen, wie sich unsere Mannschaft schlägt. Vielleicht kannst du uns ein paar Eindrücke schildern.
Ja, hallo David, hallo auch natürlich wieder an alle unsere ZuhörerInnen. Freut mich sehr, dass die Sommerpause rum ist, dass wir jetzt wieder richtig einsteigen können. Und ja, für mich hat die Saison der TSG Hoffenheim so richtig dann mit dem Spiel gegen den KSC begonnen. Obwohl, wie gesagt, einige werden ja vielleicht auch da gewesen sein oder werden es verfolgt haben beim Kicker oder so. Es war jetzt nicht der große Maßstab, wo ich jetzt sage, das ist jetzt das, an dem wir uns messen sollten, weil es war ja auch ein besonderes Testspiel, es waren ja auch 2x60 Minuten. Man hat dann auch schon gemerkt, dass da ja einige Spieler auch während des Spiels erst kamen und einige Spieler während des Spiels quasi schon gegangen sind in Trainingsklamotten. Ich weiß nicht, ob parallel noch irgendwie eine Trainingssession stattfand. So kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, also dass quasi die Spieler, die ersten 60 Minuten gespielt haben, danach auch direkt gegangen sind für ein Auslockern und die Spieler, die danach erst gespielt haben, davor schon ein Training absolviert hatten. Also es war irgendwie sehr, sehr flexibel alles. Aber dennoch muss man sagen, dass man ganz klar gesehen hat, es war ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Ne? Ich saß auch direkt Reihe 1, also so nah sah ich, habe ich eigentlich das Spiel noch nie gesehen, dass man auch mal richtig sehen konnte, wie gut Bundesligaspieler eigentlich sind, wenn man das mal quasi auf der Augenhöhe sieht, so wie man auch einen Bezirksligaspieltag sehen würde. Das war schon krass, man hat jedes Wort verstanden der Spieler, also es war wirklich, wirklich cool und man muss auch sagen, man hat einen klaren Klassenunterschied gesehen, also auch zum KSC. Gerade auch, wenn man so sieht, wie so ein Flügelspieler von uns agiert, wie viel Tempo der hat, wie gut der am Ball ist. Und dann guckst du dir jetzt als Beispiel gar nichts gegen ihn, aber so einen Spieler an wie Eichinger vom KSC, wo du dir so denkst, ja, da liegen jetzt schon nochmal Welten dazwischen. Da will ich mir gar nicht erst vorstellen, wie viel Welten dann noch zwischen unseren Spielern und so einem richtigen Weltklasse-Spieler wie jetzt als Beispiel, keine Ahnung, Lamine Yamal liegen. Also das sind wirklich mehrere Ligen in einer. Das ist echt Wahnsinn. Ja, aber deswegen, man kann es nicht hundertprozentig ernst nehmen. Man hat auch gemerkt, die ersten 60 Minuten haben wir ernst genommen. Da haben wir das Spiel ja auch sehr dominiert, haben 2-0 geführt. Und dann ist eigentlich so ein bisschen Jugendforsch reingekommen. Und der Plan war so ein bisschen, dass der KSC dann mehr das Spiel übernimmt. Also quasi der KSC gegen unsere Drittligamannschaft. Und der KSC hatte dann auf jeden Fall auch mehr Ballbesitz, hatte auch ein paar Chancen. Aber haben es ja auch nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und deswegen war das wirklich ein sehr, sehr ungefährdeter Sieg und plätscherte hinten raus auch ein bisschen langweilig raus. Aber gerade die ersten 60 Minuten waren sehr, sehr cool anzugucken.
Ja, spannend. Was mich noch interessieren würde, ist dir, ich weiß natürlich, es waren nicht alle dabei, ist dir bei den Neuen irgendwas aufgefallen? Ich habe da zum Beispiel einen Namen auf den Zettel, den ich jetzt auch als Neuer verbuchen würde. Bambase Conte, also ich bin mir unklar, ob der schon das Niveau hat für die Bundesliga, ob der für die Breite eingeplant ist. Vielleicht hast du ja zu ihm oder zu Dekat oder zu Ähnlichem irgendwie auch ein bisschen Eindrücke gewinnen können.
Ja, also Conte hat ja auch eine Karlsruher Vergangenheit, deswegen war es dann irgendwie Schicksal, dass er dann auch noch das Tor schießt. Auch wenn er meiner Erinnerung nach beim KSC, also als er vor 2 Jahren beim KSC ausgeliehen war, war er sehr, sehr unglücklich, hat auch nicht jedes Spiel gemacht. Jetzt bei Elversberg war es deutlich besser. Aber man hat schon auch gesehen, dass Conte das Niveau schon mitgehen kann. Also man hat schon deutlich gesehen, dass Conte jetzt besser ist als so ein durchschnittlicher Zweitligaspieler. Trotzdem gehört da zur Wahrheit natürlich dazu. Wir stellen uns einfach mal vor, Conte hätte auf der anderen Seite gespielt und hätte quasi mit den Mitspielern des KSC spielen müssen. Weiß ich natürlich auch nicht, inwieweit er dann aufgefallen wäre. So in dem klar dominanteren Team, was klar mehr Ballbesitz hatte, konnte er wirklich viele Aktionen zeigen, viele Dribblings, war auch tatsächlich Opfer von vielen Foulspielen, also er war schon Dreh- und Angelpunkt des Spiels und deswegen hat er wirklich den Umständen entsprechend einen guten Eindruck hinterlassen. Am meisten aufgefallen ist mir tatsächlich, du hast ihn gerade schon angesprochen, ist mir tatsächlich Descartes, weil ich mir einfach immer wieder dachte, gar nicht wegen irgendwelchen Einzelaktionen, aber wie kannst du mit 17 Jahren schon so eine Präsenz auf dem Platz haben? Der Typ ist ja auch riesengroß, sieht auch nicht wirklich aus wie ein 17-Jähriger, ist ungelogen, unfassbar viel gelaufen. Also ich wusste zwischenzeitlich gar nicht, welche Position er gespielt hat. Ich glaube, es war eher so ein bisschen die Kramaric-Position, die er da begleiten sollte, weil Abdullahu und Burcha ja auch gespielt haben. Und der Cut war wirklich überall. Ne? Also der war im Zentrum, der war auf dem Flügel zu finden, der hat beim Pressing den Torwart angelaufen. Also das war wirklich Wahnsinn. Da trifft irgendwie Energie von einem 17-Jährigen und natürlich bereits körperliche Präsenz gleichzeitig auch auf diese auf diese Abgezocktheit schon, dass man sich so denkt, wie kann der schon 17 sein? Also ich kann mittlerweile schon verstehen, warum der junge Mann von halb Europa gejagt wurde.
Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu und ich glaube, wir haben es noch gar nicht in der letzten Folge besprochen, weil er ja erst im Juli zu uns gewechselt ist, ne, für 18 Millionen und ja, das klingt verrückt. Damals war er noch 17, jetzt ist er gerade 18 geworden. Aber wenn man einfach sieht, ne, aktueller Marktwert 27 Millionen und welche Vereine angeblich auch noch hinter ihm her werden, dann ist es wahrscheinlich im Jahr 2026 normal, da so viel Geld für hinlegen zu müssen. Ja. Ja. Sehr, sehr spannend. Danke dir für die Eindrücke. Und was du da natürlich auch gesehen hast, sind die neuen Trikots von Macron. Über die könnten wir uns sicherlich auch noch kurz austauschen, weil wir sind mal ganz ehrlich miteinander. Die Roma-Trikots standen bei uns eigentlich immer recht hoch im Kurs, die Preise waren recht niedrig, die Qualität war auch absolut solide und jetzt kommt Macron mit neuen Trikots um die Ecke und ich sag mal so, enttäuscht haben sie jetzt nicht, aber trotzdem ist es sicherlich was ganz Neues. Wie gefallen sie dir erstmal optisch?
Ich gewöhne mich immer mehr dran. Ne, tatsächlich da mit diesen blauen, also diese bisschen hellere Farbe, als es sonst noch war. Und dann diese weißen Ärmel, ist schon sehr clean, auch sehr klassisch. Mich stört es auch ein bisschen, dass tatsächlich, an dem Tag habe ich es auch gesehen, einige KSC-Trikots der vergangenen Jahre, der KSC ist ja schon viele Jahre an Macron gebunden, es gibt tatsächlich ein Trikot vom KSC, das sieht 1:1 genauso aus. Das hat weiße Ärmel und genau diesen Blauton. Da hast du von hinten, habe ich erst kurz gedacht, oh, das ist das neue Trikot, muss ich mir mal von vorne angucken. War dann tatsächlich ein KSC-Trikot. Ne, also das nur so als kleiner Wehmutstropfen, dass das Design jetzt nicht komplett neu erfunden wurde, das ist klar. Aber grundsätzlich, wir müssen uns überlegen, was möchten wir? Wir möchten einen Ausrüster, der den Fans nicht 130 bis 140 Euro aus der Tasche zieht und der einfach auch, ja genau, also der günstig produziert. Und habe ich mir nämlich auch von einem guten Freund sagen lassen, der KSC-Fan ist, warum die bei Macron sind. Macron ist tatsächlich einer der wenigen Ausrüster, die beispielsweise auch für vermeintlich kleinere Vereine beispielsweise Sondertrikots herstellen würde. Wären wir jetzt bei Nike oder bei Adidas oder bei Puma, dann würden die vermutlich für uns keine Sondertrikots herstellen. Aber so jemand wie Macron macht es. Ne, habe ich mir mal sagen lassen über den KSC, wäre wahrscheinlich bei uns relativ ähnlich. Und deswegen muss ich schon sagen, den Wechsel muss ich jetzt nicht hundertprozentig verstehen von Roma zu Macron, aber grundsätzlich ist mir das eigentlich auch egal und die Trikots finde ich schön, finde ich clean und deswegen bin ich vollkommen zufrieden. Habe ich keine andere Meinung dazu.
Ja, und man muss es vielleicht auch nochmal einordnen, es ist weiterhin das viertgünstigste Trikot der Liga, ne? Und dementsprechend tatsächlich, so komisch, das klingt noch recht günstig, wenn ich mir dann so das Adidas-Trikot von Union Berlin angucke, das ich völlig unkreativ finde, 100 Euro plus 15 Euro Beflockung, da sind wir dann fast 15 Euro in Summe günstiger. Genau. Ja, und genau, ich habe das Trikot ja tatsächlich auch anprobiert, ich war in der Nähe und bin beim Fanshop vorbeigefahren, habe mich noch nicht entscheiden können für ein Trikot, aber ich muss sagen, die Qualität macht einen guten Eindruck, man muss es natürlich im Prinzip auch mal tragen, wenn man wirklich Sport macht. Dann schauen, wie es ist, wenn man es wäscht. Aber Das Logo ist jetzt nicht einfach so super billig draufgebügelt und das Muster ist eigentlich auch ganz schick. Also ich denke, es ist ein eher überdurchschnittliches Trikot, aber natürlich bin ich auch ganz ehrlich, es haut mich jetzt nicht total vom Hocker. Eine komische Beobachtung hätte ich. Ich finde die Kombination echt gut beim Hemdtrikot, aber ich verstehe nicht ganz, warum sich in der Hose so wenig Weiß wiederfindet. Es ist im Trikot total präsent, bei den Stutzen auch, und dann ist die Hose fast komplett blau. Das checke ich nicht hundertprozentig, aber ja, Macron ist, denke ich, keine schlechte Wahl. Lieber 10, 15 Euro günstiger als dann irgendwie so ein random Adidas-Trikot ganz in blau. Und wenn das wirklich so ist, Jonas, wie du sagst, dann kann ich die Wahl definitiv verstehen.
Ja, und man muss ja auch sagen, selbst wenn du bei Adidas bist, dann sind ja die, also Adidas-Trikots sind sehr, sehr cool. Ne? Gerade auch, wenn wir bei der WM geguckt haben, haben ja die meisten Länder wurden von Adidas ausgestattet und die waren sehr cool designt, aber auch alle gleich. Das heißt, wenn Adidas 2026 ein Design hat, dann hat gefühlt jeder Verein genau dieses Design in ihrer Farbkombination. Ne? Das heißt, die erfinden das Rad auch nicht neu. Und deswegen...
Ja.
Ist es wirklich vollkommen okay. Ich finde den Blauton sehr, sehr schön. Ich finde den Blauton auch sehr, sehr passend zu unserem Verein. Und ja, deswegen ist doch eigentlich alles in Ordnung. Du hast auch schon gesagt, als jemand, der auch selbst Amateursport macht und die Trikots auch gerne selbst trägt und oft wäscht, ist es auch ein Segen, dass tatsächlich das Logo und das Macron-Zeichen nicht draufgebügelt ist, sondern eingestickt, weil dadurch spart man sich, dass nach ein paar Wäschen das Ding schon abflattert.
Ja, absolut. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn man aber einen neuen Sponsor hat, beziehungsweise einen neuen Trikotsponsor, wie ist der richtige Name, Jonas? Ausrüster, oder?
Ausrüster, ja.
Wenn man einen neuen Ausrüster hat, und egal, wer daran jetzt schuld ist, dann muss man dafür Sorge tragen, dass es im Juli und August genügend Trikots gibt.
Oh ja.
Das ist echt ein Problem. Also in der letzten Woche gab es wieder alles, auch in allen Größen, aber es gab ein Zeitfenster, und ich rede nicht nur von ein, zwei Tagen, in denen man in ganz normalen Standardgrößen kein Trikot mehr bekommen konnte. Und das ist ein Riesenproblem, oder nicht?
Ja. Und David, also wir sind jetzt erfolgreicher dieses Jahr gewesen als die letzten Jahre. Aber wir hatten auch sonst schon erfolgreiche Jahre und Champions League Jahre und alles Mögliche. Und klar, der Hype ist jetzt momentan so ein bisschen da, aufgrund von Ilzer und von Europa und aufgrund von der sehr, sehr guten Transferpolitik. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass die Zahlen der Verkäufe so utopisch weit weg davon liegen, was wir die letzten Jahre verkauft haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass wir das Doppelte verkauft haben. Und vor allem dann produziere einfach schon mal extrem viel, weil du kannst ja das ganze Jahr, also die Dinger schimmeln ja nicht. Du kannst ja das ganze Jahr die einfach...
ist ja kein einfach, Käse.
Ja. Du kannst das ja einfach lagern, die Trikots. Also ich weiß nicht, wo da genau das Problem lag. Vielleicht lag es auch gar nicht an der TSG und Macron kam nicht hinterher. Ist ja jetzt auch kein riesiger Ausrüster, vielleicht hatten die irgendwie Probleme und konnten die TSG nicht beliefern und das kann natürlich auch sein. Fakt ist aber, du kannst nicht im ersten Monat schon ausverkauft sein. Ne? Also das geht auf gar keinen Fall, weil da wollen die Leute sich Trikots kaufen. So lang ist das Zeitfenster ja gar nicht, wann sich die Fans neue Trikots kaufen. Irgendwann im Halbjahr musst du dann fast schon in den Winter-Sale gehen und so weiter. Deswegen musst du doch alles rausknallen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Kann ich nicht nachvollziehen dann. Aber wie gesagt, die Gründe können divers sein. Darüber kann ich jetzt nichts sagen.
Ja, genau, absolut. Dann springen wir doch ein kleines bisschen und...
Ah, vielleicht, David. Ja, David, ja. Eine Sache habe ich noch, die man auch nicht wissen kann, wenn man nicht im Stadion war, im Dietmar-Hopp-Stadion. Wir waren wirklich sehr früh da. Also unser kleiner Bruder und ich, wir waren wirklich sehr, sehr früh da und standen dann auch schon eine halbe, dreiviertel Stunde vorher in der ersten Kioskschlange. Und es war tatsächlich so, dass so wenig Kiosk geöffnet waren für, was weiß ich, 3.500 Leute. Ich glaube, ich habe nur 2 gesehen, dass wir bis zum Anpfiff, also wir standen locker über eine halbe Stunde in der Schlange und bis zum Anpfiff waren wir noch so weit vom Bier oder Cola oder Wurst oder was auch immer entfernt, dass wir gesagt haben, egal, wir setzen uns jetzt hin. Lieber haben wir nichts zu trinken, aber wir sehen das Spiel, anstatt da in der Schlange zu verrotten. Und es war dann tatsächlich so, dass es zu keinem Zeitpunkt des Spiels, in keiner Halbzeit und nie möglich war, schnell mal was zu holen. Also es war wirklich, wirklich krass. Ich habe das auch so ein bisschen beobachtet. Einer, der bei uns in der Reihe saß, den hat es weniger gestört. Der war locker 3-4 Mal im Spiel unterwegs und der hat original nichts vom Spiel gesehen. Der war jedes Mal eine halbe Stunde weg. Also das so ein bisschen organisatorisch, gerade wenn in der dritten Liga auch Vereine teilweise kommen mit sehr viel Gästen und das Ding ist ausverkauft in der dritten Liga. Also dann sollte ich das vielleicht ein bisschen anders organisieren. Das kam mir schon sehr, 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 sehr komisch vor.
Ja, das ist echt ein Problem. Und es war ja auch, wie gesagt, nichts los. Eben auch deswegen, weil es ja dieses Jahr gar keine richtige Saisoneröffnung gibt. Zumindest nicht in der Pre-Zero Arena mit einem Spiel der Männer. Es gibt ja diese Kombination aus einer kleinen Autogrammstunde bei der Saisoneröffnung der Frauen. Aber gerade dann haben sich natürlich viele überlegt, da auch hinzugehen. Dann ist es natürlich wirklich bitter, wenn du nicht mal eine Wurst oder Ähnliches bekommst. Und es ist letztlich ja auch für den Verein bitter, der da ja ordentlich mit Marge machen kann. Ne? Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wenn ich ein Bier für 5 Euro verkaufe, dass ich damit einen ordentlichen Gewinn mache. Wahrscheinlich sogar mehr als mit den Tickets. Naja.
Ja, natürlich. Klar, das steht da nicht im Fokus, aber trotzdem muss man sich ja fragen, also irgendwann haben sie sogar angefangen, was echt nett war, weil sie gemerkt haben, dass Land unter ist, haben sie angefangen, einfach Wasserflaschen zu verteilen, weil es natürlich auch bodenlos warm war. Und auf der Haupttribüne hat die Sonne geknallt, mittags um 3. Also deswegen haben sie irgendwann einfach die Wasserflaschen kostenlos rausgegeben. Aber auch beispielsweise sowas wie, ja gut, die Trikot-Thematik haben wir jetzt schon angesprochen, aber ich habe beispielsweise auch nicht mal einen kleinen Stand gesehen, wo irgendwie Merch verkauft wurde oder sowas. Ne? Also wenn das war ja quasi unsere Mini-Saison-Eröffnung, sage ich jetzt mal, so wie du es richtig gesagt hast, weil es keine richtige gibt, dann wäre da schon Potenzial gewesen, das vielleicht auch mit irgendwie ein paar Merch-Ständen oder mit eben besser organisierten Essensständen da ein bisschen mehr rauszuholen, das muss man schon sagen. Aber es war trotzdem ein cooles Erlebnis. Die Spieler waren verdammt nah. Wir haben gewonnen. Und es war echt auch parkplatztechnisch alles tutti. Gar kein Problem.
Ja, absolut. Aber wenn wir jetzt eh schon beim Negativen sind, dann werde ich es doch noch mal kurz los. Ich finde es schon ein bisschen enttäuschend, dass es jetzt zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, keine Saisoneröffnung mit einem guten Gegner in der Pre-Zero Arena gibt, bevor es dann losgeht. Und also auf mich wirkte es sehr stark so, als hat man dann gesagt oder gemerkt, okay, so geht es hier eigentlich nicht. Und dann hat man eben sich dafür entschieden, ein Spiel der Damen in die Pre-Zero Arena zu ziehen, was ja auf jeden Fall eine gute Idee ist erstmal. Und da dann zu versuchen, auch Fans der Männermannschaft zu gewinnen, indem man eine Autogrammstunde der Männer quasi in dieses Ganze integriert. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich miteinander, was wird passieren? Es wird noch viel weniger Zuschauer geben als in den letzten Jahren, weil die Leute halt einfach die Männermannschaft sehen wollen. Und die Damen werden, und das freut mich auch wirklich, zwar vor deutlich mehr Zuschauern spielen als normalerweise, aber man wird sich dann fragen, okay, warum ist jetzt das Spiel der Damen vor 6.000 Leuten in der Arena, in die 30.000 reinpassen? Also das werden keine so super schönen Bilder werden, fürchte ich. Und das wirkt auf mich ein bisschen so, als hätte man es nicht geschafft, einen guten Gegner zum richtigen Zeitpunkt zu finden und hat sich dann dafür entschieden, das Ganze nach Tottenham auszulagern. Das Spiel gegen Tottenham ist eine super Sache, aber ich rede jetzt rein von der Fan-Perspektive, auch von der Marketing-Perspektive, und das ist natürlich ein bisschen schade, auch wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, nach Tottenham mitzureisen, aber das werden natürlich, anders als bei der Saisoneröffnung, nicht 10.000 bis 15.000 machen oder machen können.
Eben, ja. Du sagst es ja, selbst die Saisoneröffnung ist ja meistens vor einem halbleeren Stadion. Ne? Selbst wenn die Männer gegen einen guten Gegner spielen.
Ja, absolut. Natürlich auch, weil es Ferienzeit ist und weil es dann einige doch nicht so spannend finden, wenn wir halt gegen wen waren wir, gegen die Rangers oder so spielen.
Ja.
Und ja, das ist jetzt so ein bisschen unglücklich gelaufen, aber gut. Ich erwähne das auch nur deswegen jetzt so, weil, muss man mal ganz ehrlich sein, es im Moment relativ wenig zu meckern gibt. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich auch noch in der zweiten Hälfte dieses Podcasts merken, dass es gerade, wenn wir auf den Kader gucken, wenn wir auf die Transfers gucken, es auch sehr, sehr viele positive Aspekte gibt.
Absolut, absolut. Deswegen, ne, so ein kleiner, kleiner Kritikpunkt, der ja auch nicht irgendwie das Sportliche betrifft, sondern das betrifft ja eigentlich eher so das Ganze drumherum. Ne? Damit haben die Spieler Ilzer und Schicker ja eigentlich erstmal gar nichts zu tun, gegen wen die bei der Saisoneröffnung spielen und ob überhaupt. Genau, deswegen, da haben wir uns einfach nur als Fans selbst darüber gewundert. Ja, egal, da muss man eigentlich nicht mehr viel darüber sagen. Ist eine ganz nette Idee, dann mit den Damen zu machen, aber ich glaube jetzt halt auch nicht langfristig, dass durch diese Idee dann mehr Leute zu den Damenspielen gehen langfristig. Ne? Das glaube ich jetzt auch nicht.
Wäre natürlich cool, schön, dass klappt.
Dass die durch, genau, ich finde es schön, wenn man Ideen entwirft, wodurch man vielleicht auch mehr Leute zu den Damenspielen bringt, weil ne, wir sind ja auch sehr, sehr erfolgreich bei den Damen und eine wirklich ambitionierte Mannschaft. Aber dann mit so einem kleinen Trick, indem man dann quasi dann doch die Herren am Ende dann hinschickt und zu sagen, hier, guckt euch das Spiel der Damen an, danach kommen die Herren noch für Autogramme, ist jetzt, glaube ich, also finde ich jetzt nicht die allerbeste Idee.
Ja, also es wirkt halt so ein bisschen wie, okay, krass, jetzt klappt das nicht wie jedes Jahr, jetzt müssen wir es irgendwie anders machen und es ist natürlich deutlich besser, als wenn es nicht klappt, weil sich da Autogramme schnappen zu können und ein paar Wörter mit den Spielern wechseln zu können, ist top, ja. Aber es ist natürlich, ich würde sagen, insgesamt für die Fans suboptimal und das werden leider die Zuschauerzahlen auch zeigen, auch wenn die Damen natürlich ebenfalls viele Zuschauer verdienen. So, genau. Jetzt aber langsam, Jonas, zu unserem
Jetzt machen wir den Switch, Thema. Weil, David, die letzten Jahre lief die Saisonvorbereitung und auch die Trikotverkäufe immer pünktlich und perfekt. Was aber nicht perfekt lief, war teilweise die eigentliche Vorbereitung. Nämlich die Transfers, dass die rechtzeitig getätigt wurden. Wir denken ans letzte Jahr von Alex Rosen, wo gefühlt am 31. August immer noch nichts passiert ist, leicht übertrieben und so weiter. Und dann nehme ich doch lieber in Kauf, dass die Saisonvorbereitung dieses Jahr vielleicht ein bisschen verhunzt wurde und es mit den Trikots verhunzt wurde, aber dafür die Arbeit von Schicker, Ilzer und Co. wirklich on point sind und sich tatsächlich die ganze Liga umguckt, wie viele Reels ich schon gesehen habe von irgendwelchen Fußball-Influencern, die normalerweise eigentlich nie über die TSG reden, weil es nämlich einfach kein Traffic erzeugt, aber die auf einmal sagen, was machen die da eigentlich da drüben in Sinsheim? Die fangen richtig an zu kochen. Ne? Und dann nehme ich das auch wirklich in Kauf, dass das andere vielleicht nicht so gut läuft.
Ja, absolut. Und das sieht man auch, wenn man jetzt sich zum Beispiel wie ich das Kicker-Sonderheft kauft und ähnliches. Also da werden wirklich sehr wohlwollende Worte gefunden. Gleichzeitig ist es auch schwierig, das Ganze jetzt total negativ zu framen. Also gucken wir erstmal vielleicht aufs große Ganze, bevor wir ein bisschen näher reinzoomen. Ein paar Sachen sind passiert, gerade so innerhalb der letzten ein, zwei Jahre. Und zwar ist das Team mal wieder deutlich jünger geworden. Wenn ich noch so zurückgucke, vor zwei, drei Jahren, gab es vielleicht noch ein paar Spieler, die so richtig TSG-DNA hatten. Ich denke natürlich vor allem an Pavel und ähnliche, aber das Team war auch ein bisschen überaltert. Jetzt ist das Team im Schnitt 24,7 Jahre alt und das viertjüngste Team der ganzen Liga. Liegt natürlich jetzt vor allem an den Abgängen auch von Ilas oder von Akpo, die das Team nochmal deutlich verjüngert haben und dann, dass Leute wie Nathan de Kat und ähnliche dazukommen. Mhm. Und außerdem, ich habe mal geguckt, wie viel unser Kader jetzt wert ist und wie viel unser Kader wert war in der Saison, in der Ilzer kam. Machen wir mal ein kurzes Spielchen draus. Der Kader ist jetzt 298 Millionen wert. Was war unser Kader wert, als Christian Ilzer zur TSG kam in dieser Saison?
212.
Das wäre auch schon ein krasser Unterschied. 190. Mhm. Das liegt natürlich auch an Spielern, die ihren Marktwert massiv gesteigert haben, aber auch an sehr, sehr cleveren Transfers. Und zeigt ganz einfach, an welchem Punkt wir jetzt stehen. Wir waren jahrelang, was so den Marktwert angeht, so im Bereich Platz 10 ungefähr und jetzt stehen wir einfach, und zwar sogar ziemlich, ziemlich deutlich, auf Platz 7 und auch mit massiv Abstand so Richtung Mittelfeld, Richtung unteres Mittelfeld. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht europäisch spielen würden, wäre eine Europapokalteilnahme absolute Pflicht. Wie das jetzt mit der Dreifachbelastung aussieht, würde ich sagen, besprechen wir, nachdem wir über die Transfers genau gesprochen haben und wie ausbalanciert es ist. Aber man erkennt da auf jeden Fall einen krassen, krassen Schritt, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Ne, also man muss ja auch wirklich sagen, du hast angesprochen, Nathan Descartes für 18 Millionen, jetzt Adam Dagim für 13 Millionen, Mats Rotz für 12 Millionen, Wimmer für 10 Millionen, Lenz für 10 Millionen. Ne? Das sind jetzt alleine 5 Transfers, die im zweistelligen Millionenbereich liegen. Ne? Das wäre unvorstellbar gewesen, wenn du eigentlich an unsere frühere TSG denkst. Heißt das jetzt, dass wir unseren Weg verlassen haben? Nein, eigentlich nur bedingt. Weil du musst auch überlegen, erstens, man musste natürlich auch die Verkäufe gegenrechnen, dass wir jetzt auch mehr Geld bekommen durch wahrscheinlich Macron und auch durch die Europa League-Teilnahme. Aber es ist auch einfach, die Welt hat sich verändert. Ne? In einer Welt, wo du mittlerweile 140 Millionen für Diamondé hinlegst, nachdem der ein gutes Jahr in Leipzig hatte, die Welt hat sich einfach verändert. 10 Millionen von früher sind nicht mehr 10 Millionen, die es heute sind. Und das hat sich tatsächlich, da rede ich jetzt nicht über die alten Zeiten von Oliver Kahn und Mehmet Scholl, sondern da rede ich jetzt wirklich darüber, wie sich die Welt in den letzten 3-4 Jahren auch verändert hat. Ne? Du kannst die Marktwerte nicht mal mehr von vor 5 Jahren vergleichen, das ist wirklich Wahnsinn geworden. Und deswegen, ja, wir geben mehr Geld aus und wir versuchen auch wirklich schon richtige Top-Talente in Europa zu jagen, aber deswegen würde ich bei weitem noch nicht sagen, dass wir unseren normalen TSG-Weg vernachlässigen, sondern er ist halt einfach nur eine Stufe ambitionierter geworden.
Ja, und das kann ich jetzt nicht mit Daten belegen, ausnahmsweise. Schreibt mir gerne, wenn ihr da genaueres wisst. Trotzdem ist es so, obwohl du völlig recht hast, Jonas, dass es eine sehr bedenkliche Entwicklung gibt aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt mal gucken in den Bereich, in dem, gerade so der Bereich zwischen erster und zweiter Liga, da sind nach wie vor viele Vereine unterwegs, die sich eigentlich überhaupt nichts leisten können, die dann jetzt einfach Bundesliga spielen werden, kaum Geld ausgegeben haben. Also ich rede zum Beispiel vom FC Schalke 04. Der FC Schalke 04 spielt jetzt Bundesliga und hat quasi kein Geld für Transfers ausgegeben. Die haben Tanaka gekauft für 1 Million, Adamu gekauft für 800.000. Also wir reden wirklich von Kleckerlesbeträgen, wie man bei uns in der Gegend sagen würde. Und dann aber schon so ab unterem Mittelfeld wird dann teilweise relativ tief in die Tasche gegriffen. Ne? So, Köln zum Beispiel gibt dann schon, kauft dann schon 3-4 Spieler in einem Bereich von 5 Millionen jeweils.
Ja.
Und dann aber, wenn man dann schon wieder guckt, Mittelfeld, oberes Mittelfeld, dann wird langsam, und das ist genau das, was du ja auch ansprichst, richtig Kohle ausgegeben. Auch jetzt bei einem Team wie Freiburg, das ja, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, gerade so noch die Euroleague-Quali geschafft hat, die Conference League-Quali geschafft hat. Und jetzt richtig Geld ausgibt, liegt natürlich auch ein bisschen an dem Transfer von Mansambi.
Ah ja, 70 Millionen nach England, Wahnsinn.
60, ja. Aber trotzdem 60, ja. Ist das recht überraschend und das war letztes Jahr auch schon ähnlich so. Also, dass dann Vereine im Mittelfeld, oberen Mittelfeld, dass da dann massiv angezogen wird. Und ja, da haben wir dann ja auch mitgemacht, jetzt auch schon seit Jahren, auch als es schlechter lief, als dann auch nochmal Dietmar Hopp Geld zuschießen musste. Also eigentlich will ich darauf hinaus, dass das, was wir jetzt machen, für das, was wir erreicht haben in der letzten Saison, noch relativ normal ist.
Absolut. Wir gehen den normalen Weg mit einer Bundesliga-Mannschaft, die in den letzten Jahren des Öfteren nach Europa gekommen ist und dessen Ziel es ist, auch wieder nach Europa zu kommen. Das ist ganz normal. Absolut. Oder vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Vereine, die noch mehr Geld ausgeben. Aber an deinem Kritikpunkt ist eigentlich eine Sache besonders bedenklich und besonders schlimm. Und zwar wird dadurch eigentlich, wenn ich das jetzt Ganze jetzt noch 5 oder 10 Jahre vorspule, die Kluft zwischen erster und zweiter Liga so groß werden,
ja,
dass du nie wieder vernünftig aufsteigen werden kannst. Es wird absolut unmöglich sein. Die Marktwerte werden so weit auseinanderliegen, dass du Jahrzehnte bräuchtest, um diese Kluft wieder quasi zu durchbrechen. Es ist quasi unmöglich, dann wieder für so eine Mannschaft als Beispiel wie den VfL Bochum hochzukommen und sich langfristig zu etablieren, außer es geschieht ein Wunder, dass du irgendwie den neuen Jude Bellingham aus Versehen gescoutet hast. Ne, du verstehst, was ich meine. Mhm, klar. Um meine Statistik zu belegen, David. Wir haben ja jetzt eine Besonderheit in der zweiten Liga. Und zwar, dass jetzt in der zweiten Liga quasi das Manchester City der deutschen zweiten Bundesliga spielt. Yep. Der VfL Wolfsburg hat einen nie dagewesenen Marktwert für die zweite Liga. Hast du den auf dem Schirm? Das ist unfassbar.
Ich glaube 150 Millionen.
154 Millionen. Der Kader wäre selbst in der Bundesliga, müsste er sich immer noch nicht verstecken. Keine Ahnung,
wie unteres, die das gemacht unteres, haben. Unteres Mittelfeld für die Bundesliga.
Genau, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, dass die auch so viele Spieler halten konnten. Ne? Vielleicht hatten viele Spieler doch auch ein schlechtes Gewissen und so weiter. Keine Frage. Aber jetzt mal die Kluft. Wie viel Marktwert hat der schlechteste Verein in der zweiten Liga? Also mit besseren Worten, wie viel Marktwert hat der VfL Osnabrück? Der gesamte Kader.
Ja, ich kann ja mal schätzen, weil das weiß ich wirklich nicht. Beim VfL hatte ich das irgendwie unterbewusst auf dem Schirm. Ich sage mal 40 Millionen.
Lustig. 40 Millionen Marktwert hat nämlich Nürnberg. Und oh,
Nürnberg ist gut.
Ah. Nürnberg ist Dritter.
Scheiße.
Achtung, VfL Wolfsburg 154 Millionen. St. Pauli Zweiter mit 46 Millionen. Und dann, das, was du gerade Osnabrück geben wolltest, mit um die 40 Millionen, hat der Dritte in der zweiten Fußball-Bundesliga, nämlich der erste FC Nürnberg. Und dann geht es eine ganze Weile so weiter, bis wir dann ganz unten auf Platz 18 bei Energie Cottbus, also auf Platz 17, und beim VfL Osnabrück auf Platz 18 ankommen. Und der VfL Osnabrück hat einen unfassbaren Gesamtmarktwert von 9 Millionen.
Krass.
9 Millionen.
Für 30 Spieler wahrscheinlich fast.
Ja. Genau, oder ja, 25, weiß ich jetzt nicht. Und jetzt willst du mir erzählen, dass so ein Verein, selbst wenn sie es irgendwie durch ein Wunder schaffen sollten, oder was weiß ich, so ein normaler Verein wie die Hertha, ne, die eigentlich schon eine Bundesliga-Historie haben, die haben mittlerweile noch einen Marktwert von 22 Millionen. Wie wollen denn die je wieder vernünftig hochkommen und dann in der Bundesliga eine Rolle spielen? Ne? Also die Mannschaften haben sich, ich verstehe mich nicht falsch, die Mannschaften, die da unten sind, die haben sich das auch absolut verdient. Die Hertha hat auch die letzten Jahre richtig beschissen gearbeitet. Und Schalke und alles Mögliche, die haben das alle, und Hamburg, die haben das alle verdient, runterzugehen, genauso wie der VfL. Problem wird einfach nur, dass die Kluft so groß wird, dass du natürlich kaum noch Rotation in dem ganzen System hast. Ne? Und genauso ist es natürlich auch zwischen normalen Bundesligisten und den Champions-League-Vereinen. Irgendwann ist die Kluft nicht mehr zwischen 100 und 200 Millionen, sondern zwischen 100 Millionen und 2 Milliarden. Ne? Weil diese Mannschaften, weil die Kommerzialisierung des Fußballs gerade im Champions-League-Bereich so viel mehr Geld gibt als die normale Bundesliga, dass keine Mannschaft es je wieder einholen könnte. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen das Problem des heutigen Fußballs.
Ja, absolut. Also die Diskrepanz, denke ich, steigt definitiv. Das einzig Gute, was man vielleicht zur Verteidigung sagen kann, wir reden jetzt ja nicht über Tennis oder Tischtennis oder so. Also spielen immer noch 11 gegen 11. Und wir haben ja letzte Saison gesehen, was möglich ist. Also, dass ein Team wie der VfL Wolfsburg mit damals einem noch deutlich teureren Kader einfach sang- und klanglos absteigt, weil es nicht zusammenpasst. Weil vielleicht auch einfach die Einstellung nicht stimmt oder die Taktik nicht stimmt oder eine Kombination daraus. Das heißt, es können eben letztlich auch Teams massiv überperformen, wenn an einigen Stellschrauben richtig gedreht wird. Haben wir jetzt ja auch zum Beispiel bei Heidenheim gesehen. Oder eben auch bei uns selbst, ne, dass diese letzte Saison so läuft, wie sie lief, lag sicherlich auch daran, dass der Trainer eine passende Taktik für die Mannschaft gefunden hat, dass Schicker sehr gut gearbeitet hat und dass die Mannschaft extrem heiß war. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem. Und ich bleibe dabei, für so Teams wie Elversberg, Schalke, Paderborn wird es sehr, sehr schwer werden, die Liga zu halten, aber es gibt halt zum Glück immer mal wieder Teams, die sich dann in der Transferperiode schlecht aufstellen oder andere problematische Entscheidungen treffen. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Wort normal, das wir benutzt haben. Mit normal meinen wir jetzt natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir eine super Saison gespielt haben, dadurch natürlich sehr attraktiv geworden sind für neue Spieler und eben etwas mehr Kohle haben durch die Euroleague-Quali. All das wäre niemals möglich gewesen mit Platz 10.
Genau. Okay, David, wir reißen jetzt direkt mal das Hauptthema mit dem Kopf ein.
Gerne.
Wir reden. Und zwar, ne, also eigentlich hat ja jeder, absolut jeder, niemand hätte auch nur eine müde Mark noch drauf gesetzt, dass Fisnik Aslani uns nicht verlässt. Beziehungsweise, dass er uns auch nicht verlassen muss, weil wir ja gesagt haben, die massiven Ausgaben von uns, da ist eigentlich auch schon der Verkauf von Aslani mit den 25 bis 35 Millionen fest mit eingerechnet. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt frage ich dich, David, wie kann es sein? Also selbst wenn wir jetzt, es ist alles jetzt sehr, sehr ehrenwert, ne? Jeder hat sich geeinigt, Aslani, Leipzig, Hoffenheim, jeder war eigentlich tutti mit dieser Entscheidung. Dann geht Aslani zu dem Medizincheck. Und Leipzig, also er ist, glaube ich, jetzt nicht durchgefallen, aber Leipzig hat wohl medizinische Bedenken. Und dann ist Leipzig davon zurückgetreten. Und das Erste, was Schicker gemacht hat, ist, zu Aslani zu stehen und zu sagen, okay, alles klar, dann hat es nicht geklappt. Wir stehen trotzdem medizinischen Bedenken zu unserem Spieler und dann bleibt er. Sehr, sehr schöne Geschichte. Alles kein Problem. Ich glaube, niemand ist auch Aslani böse, dass er gegangen wäre. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, überhaupt diese finanzielle Lücke zu schließen? Wieso müssen wir ihn jetzt doch nicht verkaufen? Das ist die große Frage, die ich mich frage.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Erst kurz die Erklärung, dann mein Hot-Take dazu. Also die Erklärung ist, die UEFA zwingt uns eigentlich innerhalb von 3 Jahren, ich glaube maximal 60 Millionen Minus zu machen. So, das sind so die Fairplay-Regularien. Und wenn wir es so belassen, wie es jetzt gerade wäre, wären wir drüber. Das würde jetzt keine massiven Sanktionen bedeuten, vor allem nicht sofort, könnte aber eben dazu führen, dass wir in der nächsten Transferperiode, wie soll ich sagen, weniger Beinfreiheit haben oder vielleicht auch eine Strafe zahlen müssten, mehrere Millionen gegebenenfalls sogar. Man kann natürlich sagen, okay, wir gehen dieses Risiko ein, wir sind sicher, dass wir diesen Kader so zusammenstellen wollen und wenn wir die Chance haben, Fis zu halten, dann müssen wir die Chance eigentlich auch nutzen. Ich zitiere die Pressemitteilung. Der 23 Jahre alte Angreifer wechselt nicht zu einem anderen Club. Überschrift: Fisnik Aslani bleibt bei der TSG Hoffenheim. Jetzt habe ich mir nochmal durchgelesen, was Andi Schicker gesagt hat. Mein Hot-Take ist, unser Koch Andi Schicker und Paul Peiduch tricksen. Sie behalten sich es durchaus offen, ihn noch zu verkaufen, denn jetzt ist die Ausstiegsklausel abgelaufen. Das heißt, kein Club kann ihn mehr einfach 25 Millionen kaufen, wenn Aslani zustimmt und der Verein auch zustimmt. Die TSG Hoffenheim hätte ja nichts tun können gegen den Wechsel zu Leipzig, weil man ja einfach diese Klausel aktivieren kann. Und jetzt könnte die TSG sagen, wir wollen mehr. Und ich glaube, dass man zumindest im Hinterkopf hat, dass das passieren könnte, gerade so Richtung Ende August, wenn dann die Vereine verzweifelter werden. Es gibt natürlich ein Problem. Diese Meldung von RB Leipzig macht jetzt den Transfer, den Marktwert von Aslani nicht unbedingt höher. Ne? Also, dass da medizinische Bedenken bestehen. Gleichzeitig wissen wir, dass er fast alle Pflichtspiele letzte Saison gemacht hat, ohne Verletzung. Wissen aber auch, dass er in den Saisons davor extrem verletzungsanfällig war. Aber, Jonas, sag mal ganz ehrlich mit mir und mit unseren Hörern. Schau dir mal unseren Kader an. Und dann überleg dir, glaubst du wirklich, dass wir da mit Fisnik Aslani fest planen, bei diesem super breiten Kader, den wir haben? Jetzt haben wir Max Mörstedt noch die 9 gegeben. Loschek ist zurück, Loschek ist fit, Loschek kann spielen.
Loschek hat die 10 bekommen.
Richtig, Lemperle ist auch noch da, Vogt ist da, Kramer sowieso, Adam Dagim kam noch, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der übrigens auch schon oft Mittelstürmer gespielt hat. Glaubst du, dass diese Aussage, Fisnik Aslani bleibt bei der TSG, eine Aussage ist für die gesamte Transferperiode bis 31.08.?
Nee, natürlich nicht. Ich glaube trotzdem weiterhin, dass natürlich Aslani unserem Kader sehr gut stehen würde.
klar.
Problem ist bei der Sache, vermutlich würde ein Verbleib von Aslani Mörstedt und Loschek, wäre das für die ein Problem, weil wahrscheinlich von Trainerseite denen schon Dinge versprochen wurden, die mit einem Verbleib von Aslani nicht mehr gehalten werden könnten.
Glaube ich auch.
Na? Also, ich muss erstmal Props an dich geben. Du hast ja damals bei unserem Transferkarussell schon rausgehauen, dass du denkst, dass unsere Lösung Adam Loschek ist. Spätestens nachdem er dann die 10 bekommen hat, muss ich sagen, dass ich das auch glaube, dass das jetzt echt die interne Lösung ist, dass man quasi sagt, okay, wir haben einen Top-Spieler, der von einer Verletzung zurückkommt. Das ist ja quasi wie ein neuer Transfer und der ist jetzt der Ersatz für Fiss. Und dass es echt ein Problem wäre von den Einsatzzeiten von Loschek, wenn Aslani jetzt doch bleiben sollte. Deswegen glaube ich auf keinen Fall, dass wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, der BVB jetzt doch noch verzweifelt ist und sagt, komm, dann zahlen wir halt doch 40 für Aslani, dann ist der morgen weg. Hundertprozentig.
Ich glaube, Schicker fährt ihn persönlich mit seinem Privatauto nach Dortmund, selbst für 33.
Ja, weil wir haben einfach unseren Kader jetzt schon ohne ihn geplant.
Ja.
Und natürlich wäre das ein super, super Goodie. Aber wenn wir jetzt sogar noch mehr rausholen könnten als diese, ich glaube, es waren ja dann am Ende bei Leipzig doch nur irgendwie 25 Millionen, ne? Oder irgendwas.
Ja, die Klausel lag wohl bei 25, ja.
Genau, und er hat ja jetzt schon einen Marktwert von 35 Millionen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch super, super verlockend, jetzt ohne Ausstiegsklausel ihn noch ein Jahr spielen zu lassen. Und wenn er ein halbwegs vernünftiges Jahr spielt, kann der theoretisch ohne Ausstiegsklausel nächstes Jahr auch ein 60, 70 Millionen Mann werden. Ne?
Der hat einen Vertrag bis 29, Jonas, ja.
Exakt. Also der hat nach nächstem Jahr noch 2 Jahre Vertrag. Sagst, lass den mal nochmal 10 bis 15 Tore schießen nächstes Jahr und in der Europa League noch eine halbwegs gute Figur. Dann schnappt den aber wirklich mal Dortmund oder Barcelona für 60, 70 Millionen weg. Ne? Es ist aber halt einfach ein Spiel mit dem Feuer. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist für mich, dass man Loschek und Mörstedt vermutlich schon andere Dinge versprochen hat. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, man hält sich einfach alles offen. Ich glaube, man hat finanziell ein Schlupfloch gefunden, wodurch man Fiss ein Jahr halten könnte noch. Aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Wunschlösung. Das glaube ich tatsächlich schon. Weil sonst hätte man ihn ja nicht so bereitwillig gehen lassen, hätte schon so früh gesagt, dass eigentlich geplant wird, ohne ihn den Kader aufzubauen.
Genau, und jetzt die genau gelesen haben, haben natürlich festgestellt, dass zum Beispiel auch Sky und weitere Medien vermelden, dass die TSG nun fest mit Fisnik Aslani plane.
Ja.
Das ist aber, wie gesagt, aus meiner Sicht eine False Flag, sagt man, glaube ich. Also man haut das einfach mal raus, weil es natürlich clever ist, das rauszuhauen, weil es gegebenenfalls Vereine gerade eben in 2-3 Wochen nochmal dazu bringen kann, doch die 30 zu überspringen. Und ich interpretiere das genauso wie du, Jonas. Er ist nicht durch den Medizincheck gefallen, sondern beim, was weiß ich, MRT oder bei was auch immer ist halt aufgefallen, okay, da war schon eine Verletzung, hier war schon eine Verletzung, ja. Ist auch bekannt, wenn man ein bisschen Google benutzen kann. Und da war es jetzt Leipzig irgendwie zu heiß, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überraschend finde, weil Aslani hat die ganze Saison bewiesen, dass er ja fit ist. Der hat eigentlich jedes Spiel gemacht und jetzt musste auch nicht großartig geschont werden.
Ja, eben. Aber das kann auch sein, dass es einfach nur ein Einzelfall gewesen ist, dass Leipzig bei solchen Geschichten, ne, auch durch die Red Bull-Infrastruktur, die ja nicht nur den Standort Leipzig betrifft, einfach da sehr, sehr vorsichtig ist, weil Leipzig wird ja dann doch in Anführungszeichen gar kein Front jetzt gegen Leipzig schon wieder, aber die werden ja dann schon eher mehr wie ein Unternehmen geführt als ein Fußballverein. Zumindest im Vergleich zu anderen. Und dass man da eben vielleicht ganz klare Regularien hat zu solchen Dingen, dass man eben von solchen Transfers dann Abstand nimmt. Und dass vielleicht beim Medizincheck in Dortmund überhaupt keine Bedenken gewesen wären. Das ist absolut möglich. Ne? Das ist wirklich möglich. Und dass man sich jetzt einfach sagt, falls noch eine Mannschaft kommt, dann können wir ganz klar sagen, nee, also jetzt ist das Ding durch. Die Ausstiegsklausel ist durch. Ist gut für uns gelaufen, dass Leipzig noch da weggesprungen ist. Wir stehen voll hinter Fiss. Und man kann ihm quasi dieses Label unverkäuflich geben. Und wir wissen alle,
genau,
unverkäuflich ist mittlerweile in der Fußballwelt niemand mehr. Das treibt nur den Preis in die
Höhe. Und ich glaube, genau das ist die False Flag. Schicke hat ja nie gesagt, er ist unverkäuflich, sondern einfach nur, man plant jetzt mit ihm fest. Pff, das kann alles heißen. Und das so in die Pressemeldung reinzuschreiben, ist eigentlich auch ganz schlau. Und auch das fand ich interessant, weil mir war es irgendwie klar, aber man muss das vielleicht nochmal kommunizieren. Ist ein Medizincheck etwas feststehendes Wissenschaftliches? Nee. Wenn ich jetzt natürlich ein großes Blutbild mache, okay, das ist was Feststehendes, wo ich ganz gewisse Werte checke. Aber auch da kann ich natürlich die Grenzwerte unterschiedlich ziehen, ne? Egal, ob ich jetzt irgendwie bei einer anderen Untersuchung nach Bluthochdruck gucke. Je nachdem, wie genau ich hingucke, hat jemand entweder Bluthochdruck oder nicht. Je nachdem, welche Grenzwerte ich ziehe. So, jetzt ist ein Medizincheck hier aber was aus ganz vielen verschiedenen Untersuchungen besteht. Weiß ich im Detail jetzt auch nicht. Aber da sind natürlich Sportmediziner unterschiedlicher Meinung, das ist doch ganz klar. Jeder von euch war bestimmt schon mal bei unterschiedlichen Ärzten und hat sich gedacht, ja, komisch, hier läuft es irgendwie anders. Ne? Oder man muss eine Untersuchung machen für die Versicherung oder für die Verbeamtung oder was auch immer. Und bei jedem läuft es irgendwie anders. Weil Ärzte das unterschiedlich ernst nehmen, weil Ärzte unterschiedliche Sachen für wichtig halten oder unwichtig halten und so weiter und so fort. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der, was weiß ich, dann nach Newcastle fliegt und dann würde der Medizincheck klappen.
Ja, natürlich. Na, und es ist ja auch gerade so eine Geschichte, es betrifft ja vermutlich die Stabilität seines Knies. Mhm. Und das ist ja anders als jetzt bei beispielsweise einem EKG, ist es ja was man nicht hundertprozentig messen kann. Ne, wenn jetzt beispielsweise, gab es ja auch schon ganz oft in der Geschichte des Fußballs, dass dann irgendwie ein Herzfehler diagnostiziert wurde. Dann musst du natürlich ganz klar sagen, okay, das ist auch lebensgefährlich für den Spieler, das ist ein hohes Risiko, dann musst du ganz klar sagen, so, das ist ein No-Go, wenn das nicht irgendwie behandelt werden kann. Aber bei der Stabilität des Knies, dann kannst du ja als Mediziner maximal sagen, ja, da ist ein erhöhtes Risiko. Aber du kannst ja nicht einen genauen Messwert sagen, ab welcher Belastung ein Kreuzband wieder reißt oder ein Knie bricht oder whatever. Ne, das sind ja einfach nur vorsichtige Maßnahmen oder vorsichtige Aussagen von einem Arzt. Und ja, also deswegen, ich sage das nur, weil wir jetzt nicht aus unserer Fansicht sagen sollten, boah, wir haben jetzt einen Spieler in den eigenen Reihen, der medizinisch nicht freigegeben ist. Weit gefehlt. Darum geht es überhaupt nicht. Ne? Er hat den Medizincheck geschafft und Leipzig ist einfach nur sehr, sehr vorsichtig aufgrund seiner Kreuzbandriss-Historie. Aber das heißt nicht, dass ihm jemals wieder irgendwie sowas in der Art passieren muss.
Ja, ja, ja. Und ich verstehe natürlich jeden Hörer, der jetzt sagt, ich möchte Fiss bei uns jetzt weiterhin sehen, wenn wir die Chance haben, ihn zu halten. Das ist eine absolut legitime Position. Ich will trotzdem noch ein Gegenargument ergänzen. Jonas, die TSG Hoffenheim hat Aslani aus dem Training genommen. Der war nicht im Trainingslager in Tirol dabei.
Das ist aber üblich.
Ich weiß, aber das ist natürlich ein Argument dagegen, ihn jetzt wieder vollständig zu integrieren. Ich rede natürlich immer nur davon, wenn ein sinnvolles Angebot kommt. Das ist ja völlig klar. Wir setzen den natürlich nicht auf die Tribüne. Das wäre ja Selbstverletzung. Aber ich gehe davon aus, dass noch ein Angebot kommen wird für über 30 Millionen. Dann müssen sich natürlich Peidoch und Schicker fragen, was machen wir? Und meine Antwort wäre, klar.
Ja, genau. Aber ab jetzt musst du ihn, auch wenn du darauf pokerst, wieder voll mittrainieren lassen und auch voll in die Testspiele reinknallen. Ne, jetzt kannst du quasi, wenn der Transfer eigentlich zu 99% durch ist, dann versuchst du natürlich Verletzungen zu vermeiden, weil dann würde der Transfer einfach gesprengt werden. Aber jetzt kannst du diese Vorsichtsmaßnahme nicht mehr gehen. Jetzt musst du wirklich so acten, als würdest du am ersten Spieltag voll auf Aslani bauen. Ne? Er muss voll ins Training rein und so ist es einfach. Ne? Es ist einfach jetzt sehr, sehr komisch gelaufen. Gab es da einen genauen Termin? Also ist die Ausstiegsklausel jetzt genau ausgelaufen dann? Also hätte Leipzig quasi erst auf den letzten Drücker diesen Zuschlag bekommen mit der Ausstiegsklausel?
Es gibt mehrere Medienberichte, die bestätigen, dass die Klausel verstrichen ist. Wann die genau verstrichen ist, weiß ich nicht. Könnte ja zum Beispiel sein, dass 1.8. der Deadline war, aber dass man dann eben sagt, okay, wir ziehen jetzt die Klausel und gehen jetzt in Verhandlungen mit dem Spieler. Ne? Also ziehen muss man die Klausel, soweit ich weiß, ja auch gegenüber dem Verein. So nach dem Motto, so, wir reden jetzt mit FIS, weil wir bereit sind, 25 Millionen zu zahlen. Und dann hat man mit Sicherheit einige Tage Zeit, den Rest zu klären mit dem Spieler, mit dem Berater und mit den Ärzten. Und deswegen denke ich, so meldet es auch Sky, dass die Ausstiegsklausel jetzt vom Tisch ist und abgelaufen ist.
Also dann muss man ja echt sagen, sollten wir wirklich Aslani halten wollen, dann ist es ja eigentlich aus unserer Perspektive perfekt gelaufen.
Absolut.
Du hast quasi alle anderen Vereine jetzt für die Zeit abgeschreckt, weil eigentlich jeder wusste, er geht nach Leipzig und es ist in trockenen Tüchern. Und dann ist Leipzig so spät abgesprungen, dass kein anderer Verein mehr das in der Zeit realisieren konnte mit der Ausstiegsklausel. Eigentlich perfekt gelaufen.
Ja, jetzt hat man zumindest wieder die ganzen Fäden in der Hand und es wirkt natürlich sehr positiv, was die, also Stand heute zumindest, was die ganze Geschichte angeht. Und Schicker und Peiduch scheinen weiterhin, ein sehr glückliches Händchen zu haben. Nicht nur was das betrifft, natürlich auch was andere Positionen betrifft. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um über zwei, drei andere Personalien zu reden und natürlich auch um das große Ganze zu reden. Weil wir haben zum Beispiel noch kein einziges Wort verloren über den, ja, wahrscheinlich muss man das so sagen, Basumana Touré-Ersatz Adam Dagim, der vom VfL Wolfsburg kommt. Und ich will jetzt erstmal ganz ehrlich mit allen hier sein. Ich wusste nicht besonders viel über Adam Dagim, außer dass er beim VfL Wolfsburg war und dass er recht jung ist. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Er ist erst 20 Jahre alt, spielt meistens rechts außen und ist mit dem VfL Wolfsburg abgestiegen. Kann man ihm wahrscheinlich weniger zum Vorwurf machen. Er hat immerhin 5 Scorerpunkte beigesteuert. Was natürlich irritierend ist an der ganzen Geschichte, wir haben ihn weit über Marktwert gekauft. Ich glaube 7,5 Millionen Marktwert und wir haben 13 Millionen auf den Tisch gelegt.
Ja. Ja, gut, wir haben ihn jetzt nicht direkt vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Ne? Er war letztes Jahr auch ausgeliehen an den VfL.
Salzburg, ja.
Er kam jetzt von Salzburg, ne? Und wir haben ihn jetzt dann fest verpflichtet. Aber er hat letztes Jahr eigentlich... ja, als kompletter Spieler vom VfL gemacht, ab dem dritten Spieltag. Ja, nun, also inwieweit ich jetzt den Abstieg ihm nicht zur Last legen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Weil er hat eigentlich nahezu in jedem Spiel seine Einsatzzeiten bekommen. Nicht immer über 90 Minuten, aber tatsächlich oft. Ich würde schon sagen, dass das ein mehr oder weniger Stammspieler war. Also 27 Einsätze und dann mit dem Tempo... dann doch nur 2 Türchen. Also, ne, ich will ihn jetzt nicht daran messen, weil beim VfL Wolfsburg lief mit Sicherheit nicht alles rund. Und es war bestimmt nicht die beste Ausgangsposition für einen jungen Spieler, sich da zu entwickeln in der neuen Liga. Aber er hat sich jetzt bis jetzt auch noch nicht mit Ruhm bekleckert. So viel gehört zur Wahrheit auch dazu.
Ja, also ich glaube, beides stimmt. Ich habe gerade nochmal nachgezählt. Von den 27 Spielen waren 10 Kurzeinsätze dabei. Also in 10 von den 27 Spielen hat er wirklich nur sehr kurz gespielt. Allerdings spricht es ja in gewisser Weise auch gegen ihn, dass er es in 10 Spielen nicht geschafft hat, sich dafür mehr Einsatzzeit zu empfehlen, obwohl die Mitspieler so schlecht performt haben. Und ja, insgesamt ist es trotzdem das, was mich so ein bisschen irritiert. Klar, 5 Scorerpunkte sind solide in 1300 Minuten, aber Adam Dagim ist der Durchbruch nicht gelungen. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, was für ihn spricht, ist, dass er jetzt dänischer Nationalspieler wurde. Das ist ja mittlerweile eine sehr achtbare Nationalmannschaft und da hat er jetzt 2026 2 Einsätze bekommen. Mhm. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Ne? Er hat viel in Österreich gespielt und die Saison beim VfL will er wahrscheinlich auch selber eher vergessen. Aber das wissen vielleicht die wenigsten. Je nachdem, welche Rangliste man anguckt, ist er der zweitschnellste Spieler der ganzen Bundesliga mit über 36 km/h und damit vor Basumana Touré.
Ja, liegt natürlich dann auch an seiner Größe. Ne, also ob er dann auch so wendig ist wie Touré, das glaube ich nicht, ne, mit 1,90. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Kategorie Sprinter ist, der dann dir auch mal einen Ball an dir vorbeilegen kann, dann einfach mal weg ist wie so ein Zug. Das ist auf jeden Fall, und das ist auch der Preis. David, das ist einfach Tempo ist einfach scheiße teuer. Ne? Tempo ist alleine schon teuer, dann ist Touré 50 Millionen. Wenn zu dem Tempo jetzt auch noch Torgefahr und Skill dazukommt, wie bei Diamondé, bist du ruckzuck bei 140. Ne? Und Dagim hat einfach eben bis auf sein Tempo noch nicht so viel bewiesen und deswegen ist er vermeintlich eben nur bei 13. Ne? Also da merkst du ja, die sind ja eigentlich, ich glaube, Dagim ist von Touré, Diamondé sogar noch der Älteste. Ne? Also das ist ja eigentlich auch das Wahnsinnige.
20, ja.
Genau. Aber ich finde es einen, ja, einen verständlichen Transfer, aber das war einer der wenigen Transfers, wo ich jetzt noch nicht, eigentlich bei fast allen habe ich gedacht, boah, geil. Und bei dem neige ich zur Vorsicht. Ich habe einfach schon so oft so Spieler gesehen, die mit so Vorschusslorbeeren kamen, weil sie so ein Tempo hatten. Und dann haben die mit ihrem Tempo in der Liga absolut nichts angefangen. Beispielsweise so ein Spieler, der zieht an jedem Rechtsaußen vorbei, aber flankt jeden an die Eckfahne. Ne? Habe ich alles schon erlebt in der Liga, es ist wirklich so. Und deswegen, ich habe ihn noch nicht so oft spielen sehen, ne? So wie du auch. Er war jetzt bei Wolfsburg nicht die ganze Zeit, also Wolfsburg-Spiele waren jetzt nicht mein Favorit zum Gucken. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht sofort auf dem Schirm. Aber er scheint mir schon sehr teuer und ich würde jetzt auch nicht auf Anhieb direkt sagen, dass das unser Königstransfer und auf jeden Fall Stammspieler wird. Das glaube ich tatsächlich nicht. Oder glaubst du, dass der feste Plan ist, David, von Ilzer mit ganz klaren Flügeln zu spielen und dann wäre das ja eigentlich Dagim und Wimmer. Glaubst du, dass das wirklich der Plan ist?
Ich glaube, Dagim und Wimmer werden eher untereinander konkurrieren. Ich gehe schon davon aus, dass einer von beiden sich durchsetzen wird. Wimmer hat ja durchaus schon eher bewiesen, dass er ein, auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat. Ist jetzt nicht ganz so temporeich, aber ist natürlich auch ein klassischer Flügel. Und ich gehe nicht davon aus, dass beide gleichzeitig spielen werden.
Einfach, weil kein Platz ist.
Ja. Wir können ja auch gleich mal überlegen und auch mal gucken, was der Kicker sich vorstellt. Es ist zu wenig Platz für beide. Es sind zu viele Spieler, die aus meiner Sicht vom Niveau her besser sind.
Ja, und weißt du, was auch super schwierig ist, David? Bei dem Kader, wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir können uns gar nicht auf eine Top-11 einigen, weil es wird dieses Jahr keine Top-11 geben. Durch diese extreme Belastung in der Europa League, 8 Spiele mehr alleine in der Hinrunde. Ne, das ist quasi nochmal eine Ein-Drittel-Hinrunde nochmal drangehängt, was andere Mannschaften nicht haben.
Allein doch deswegen innerhalb von 4-5 Monaten.
Genau, also allein deswegen wird so ein Wechsel in der Mannschaft die ganze Zeit stattfinden. Es wird sich wahrscheinlich schon eher so eine Bundesliga-Startelf rauskristallisieren. Das wird dann wahrscheinlich auch unsere normale Startelf sein. Aber dann wird es auch immer 3-4 Wechsel geben bei einem Europa-League-Spiel. Das wird wirklich so sein. Und deswegen kannst du überhaupt nicht sagen, wer da jetzt wirklich unangefochtener Stammspieler sein wird und wer nicht. Jeder wird zu seinen Einsätzen kommen.
Ja, also Adam Dagim ist sicherlich auf der Liste to watch. Da müssen wir, glaube ich, alle nochmal genauer hingucken. Es gibt, das weiß ich natürlich auch, auf YouTube-Videos, wo er bei Salzburg und Liefering, glaube ich, spielt, wo man sich denkt, um Gottes Willen, das ist ja hier CR7 Prime teilweise. Aber wir reden halt auch von Österreich. Ne? Also deswegen bin ich da vorsichtig. Aber ich denke, dass er vom Profil her schon ein sehr interessanter Spieler ist. Und sind wir mal ehrlich, Touré, korrigiere mich gerne, war jetzt auch niemand, der seine Scorerpunkte so sehr dadurch erzielt hat, dass er feinfüßig Spieler ausgedribbelt hat. Eigentlich war ja Touré auch eher der Ball vorlegen und hinterher sprinten.
Absolut,
ja. Und wenn er dann versucht hat, etwas kompliziertere Dinge zu tun, dann ist es relativ oft auch gescheitert.
Genau, also es muss ja auch kein Nachteil sein, aber Touré war auch kein Skiller. Ne, also so wie man sich
schon Neymar gesagt,
vorgestellt hat. Nee, es war wirklich ein, finde ich übrigens manchmal auch angenehmer. Ne? Also manchmal finde ich auch Spieler wahnsinnig nervig und anstrengend, die quasi nicht nur an einem Spieler vorbeigehen wollen, sondern auch noch cool an einem Spieler vorbeigehen wollen. Ne? Das ist eigentlich total unnötig. Aber es zeigt natürlich auch schon so ein bisschen, inwieweit du Qualität hast, dass du es überhaupt könntest. Ne? Und das deswegen, ich sage es ja immer, Diamondé ist einfach nochmal eine ganz, 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 ganz andere Hausnummer als Touré je war.
Klar.
Weil man die auch einfach so gut miteinander vergleichen kann. Ne? Ähnliches Alter, sogar gleiche Nationalität, gleiche Liga gespielt. Ne? Also du kannst die wirklich eins zu eins miteinander vergleichen.
Ja, Gut, und nachdem wir die zwei Spiele jetzt besprochen haben, sehen wir jetzt eben auch, wie aus meiner Sicht der finale oder fast finale Kader hier aussehen soll. Es gab wieder zig Transferbewegungen und wir sind tatsächlich auch rund 5 Millionen im Plus, aber eben nur, was diese Saison betrifft. Das sah ja in den letzten beiden etwas anders aus. Aber jetzt kommt noch die wichtigste Meldung eigentlich fast unter der Überschrift Transfers und Kader, denn auch das ist erst wenige Tage alt. Ich rede von der langfristigen Verlängerung von Wouter Burcher, der selbst sagte, es passt alles und es ist für mich eigentlich hier wie in einer Familie. Das ist natürlich, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt hat man sowohl mit Abdullahu als auch mit Burcher es geschafft, sie entweder langfristig zu binden oder eben so zu binden, dass sie nur für sehr viel Kohle uns verlassen können. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und eine sehr große, sehr, sehr große Leistung von den Verantwortlichen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass man denkt sich ja als jetzt hast du Nathan De Cat verpflichtet und der hat so viel Potenzial und hätte überall hinwechseln können, der muss unangefochtener Stammspieler werden. Ich glaube, so wird es nicht. Ich glaube, an Abdullahu und an Burcher in dieser Kombination wird erstmal auch nichts dran vorbeigehen. Ne? De Cat wird seine Einsatzzeiten bekommen, aber ich glaube, wenn überhaupt, eher auf der bisschen offensiveren Position. Aber ich vermute, dass De Cat erstmal so ein bisschen diese Prömelzeiten bekommen wird. So weit ist er jetzt auch noch nicht, dass er wirklich diese Kombination Abdullahu-Burcher jetzt direkt schon ersetzen könnte. Da müssen sich alle Burcher-Fans, glaube ich, keine Sorgen machen.
Klar, und wir haben ja auch noch einen Andrej Kramaric auf der, sagen wir mal, 8, der auch nicht alle Spiele machen wird und auch nicht machen können wird. Also da werden sich schon Spielzeiten ergeben und so ein Kajetan Lenz wird dann sicherlich eher als jemand eingeplant sein, der Abdullahu dann mal ersetzt bei den vielleicht nicht ganz so wichtigen Spielen, weil auch ein Abdullahu wird sicherlich nicht an die 50 Partien machen.
Ja, auch wenn man sich's wünschen würde.
Absolut, absolut.
Ja, aber wirklich, also ich weiß nicht, ob du noch über einen Spieler explizit reden willst, aber wenn ich mir jetzt unseren Kader angucke, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Und wir haben schon oft auch Europa gespielt und auch Champions League gespielt, dass wir mal einen so breiten und dennoch ausgewogenen Kader hatten, zumindest von den Marktwerten und von den Namen her, wie jetzt. Du kannst wirklich für jede einzelne Position, jeder Spieler kannst du klar eine Rolle geben und du kannst jedem einzelnen Spieler auch einen klaren Ersatz zuordnen, was beispielsweise letztes Jahr bei Touré oder sowas nicht so wäre. Und jetzt kannst du ganz klar sagen, diese drei, vier Spieler können über die Flügel kommen. Diese Spieler sind im Zentrum eingeplant. Klar, die zwei, drei Spieler sind auch ein bisschen flexibler. Aber du hast wirklich für jede einzelne Position einen Ersatz, sodass du, klar, qualitativ natürlich schon ein bisschen, dass du aber, blöd gesagt, vor keiner Verletzung Angst haben müsstest. Und das ist schon krass, wie Schicker und Ilzer das jetzt in diesen 2 Jahren hinbekommen haben, dass wir so einen krassen, breiten Kader haben.
Genau, also da wurde ja wirklich noch einiges getan. Wir hatten ja die Situation, dass wir dann zum Beispiel Probleme hatten, teilweise auf der linken Verteidigerposition Spieler zu finden, die sie ersetzen können. Abdullahu zu ersetzen war sehr schwierig und das hat sich alles massiv verbessert. Das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr erfreuliche Transferperiode. Das sehen nicht nur du und ich so, das sieht auch unser Hörer Jean-Pierre so, der uns dazu einiges geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Und ich würde sogar so weit gehen, Jonas, zu sagen, dass das, wir gucken jetzt auf die Breite, ne? Nicht auf die Einzelspieler zwingend, der beste TSG-Kader aller Zeiten ist. Ich weiß, das kann mir auf die Füße fallen, aber wir wissen natürlich, dass ein individueller Kader auch theoretisch schlecht performen kann. Und bewusst dazu, dass wir vielleicht durchaus schon bessere Einzelspieler hatten. Also so ein Firmino, als er gewechselt ist, auch ein Kramaric vor ein paar Jährchen, die waren natürlich individuell besser, wirklich europäische Spitze oder erweiterte Weltspitze sogar. Diese Spiele haben wir jetzt vielleicht in der Form nicht mehr ganz so, aber wir haben halt ganz viele, so wie soll ich sagen, im Bereich erweiterte europäische Spitze und extrem viele, bei denen man sich kaum vorstellen kann, dass mit denen sowas passiert, wie zum Beispiel mit Scholloi oder Nsocki, dass wir die für 10 kaufen und dann für 1 Million wieder loswerden müssen.
Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Wir haben es noch nie geschafft, gleichzeitig so viele junge Spieler zu halten und dennoch so viele europäische Hochkaräter auch für uns, also zu uns zu bekommen. Das ist wirklich schon echt bemerkenswert. David, abschließend hätte ich noch eine Frage an dich.
Gerne.
Zwei Spieler, über die ich mir echt Gedanken mache, weil es so wirkt, als ob sie jetzt doch fest eingeplant sind. Ne? Einer von beiden hat auch schon des Öfteren bei Testspielen die Kapitänsbinde getragen. Was passiert mit Chaves und mit Tohumcu? Sind die jetzt wieder fest in unserem Kader eingeplant oder wartet man da auf ein entsprechendes Angebot?
Das ist spannend, dass du es ansprichst. Der Kicker schreibt, dass man beide wohl verkaufen will und der Kicker klingt da relativ überzeugt von. Jetzt bin ich mir aber relativ sicher, dass man bei denen eben sagt, okay, die will ich jetzt nicht ähnlich wie zum Beispiel bei einem, ne, ich habe es gesagt, Scholloi quasi umsonst abgeben. Wenn da kein passendes Angebot kommt, glaube ich, werden die bleiben. Ne? So ein Chaves jetzt für 1, 2 Millionen zu verkaufen, glaube ich, wäre komplett absurd. Der hat einen Marktwert von 5 Millionen, ist 25 Jahre alt, hat bei Augsburg nochmal gezeigt, dass er Bundesliga-Niveau hat. Vielleicht nicht mit dem Profil, das wir zwingend suchen. Klar. Aber ich weiß auch nicht, haben wir wirklich unendlich viele Innenverteidiger? Nicht unbedingt. Ne? Mashida laboriert jetzt gerade wieder einer Schambeinentzündung. Natürlich steht er eigentlich vor einem Chaves. Und dann kam noch ein Cihan Dulic dazu, der aber keine Erfahrung auf diesem hohen Niveau hat. Also ich bin mir relativ sicher, wenn da keine passenden Angebote kommen, dann wird man mit ihnen in die Saison gehen. Und auch wenn ich jetzt so gucke, ich glaube, wir haben gerade einen Kader von 30 Spielern. Und da sind auch schon Spieler mit eingerechnet, wie zum Beispiel Natanael Abraha, sorry, dass ich es nicht ordentlich aussprechen kann. Und auch wo habe ich ihn jetzt? Ein Luis Engels ist mit eingerechnet. Dann ist das eigentlich eine Kadergröße, die aus meiner Sicht durchaus funktionieren kann. Die Frage ist natürlich auch die, wie stellen sich das Šavić und Tohumcu vor? Die werden natürlich wenige, wenige Spielzeiten bekommen. Ich denke, wenn man deutlich dringender noch loswerden muss oder sollte, auch angesichts des Gehalts ist Dennis Geiger, haben wir fast vergessen. Der kriegt immer noch monatlich Kohle von uns.
Ja, aber darüber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, weil das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich glaube,
Klar.
wenn man, ich, also ich sage es dir ganz hart, wie es ist, wenn man den nicht loskriegt, glaube ich sogar, dass der Vertrag aufgelöst wird.
Möglich, absolut möglich, aber ne, ich rede jetzt ja quasi aus der Perspektive von Paidoch und Schicker. Ein Dennis Geiger wird mit Sicherheit sechsstellig im Jahr verdienen. Ganz sicher.
Ja, natürlich,
Und
natürlich.
da will man das jetzt noch ein weiteres Jahr bezahlen? Man könnte sich, wenn man Geiger irgendwie los wird, locker eine Million sparen. Vielleicht mehr. Und das wird, denke ich, ein wichtiges Ziel sein. Und zack, dann schrumpft der Kader direkt, glaube ich, schon von 30 auf 29 Spieler. Bei einem Tohumcu kann ich mir schon vorstellen, dass er im Zweifel bleibt. Oder glaubst du, man wird massiv pushen bei den beiden? Siehst du es anders?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie Sie die Situation sehen.
Ja, die haben ja auch selber Berater, klar.
Wenn Tohumcu sagt, er ist dieses Jahr Ergänzungsspieler und er spielt eigentlich nur dann vielleicht mal seine 10 Minuten, wenn welche verletzt sind und auch nicht in wichtigen Spielen, dann wird er seine Rolle haben. Aber wenn er mehr Ansprüche hat an seine Karriere, dann wird er gehen müssen und dann wirst du das mit einem noch jüngeren Spieler oder vielleicht mit einem älteren Spieler aus Liga 2 ersetzen müssen, der diese Rolle annimmt, weil ich sehe die Einsatzzeiten von Tohumcu abseits der Testspiele bei wenigen Minuten, bei sehr, sehr wenigen Minuten, vielleicht sogar oft auf der Tribüne.
Könnte passieren, aber es ist halt trotzdem jemand, genau wie Chaves, der grundsätzlich das Niveau für Bundesliga hat und der sicherlich auch interessant sein könnte für Vereine wie Köln oder Paderborn oder ähnliche. Und da fällt mir gerade auf, Jonas, dass Umut Tohumcu, herzlichen Glückwunsch, heute 22 Jahre alt wird. Und ich es auch an der Stelle so ein kleines bisschen deprimierend finde, weil ich mich genau erinnere, dass der vor 2, 3 Jahren unter Matarazzo noch als ziemlicher Hoffnungsträger galt. Und wir da auch sehr große Stücke auf ihn gehalten haben. Und ich glaube, dann kam eine Verletzung dazwischen.
Ja, er ist ja auch irgendwie, ich glaube, hat die Silbermedaille von der Fritz-Walter-Medaille bekommen. Ja, also den hochveranlagter Spieler. Ja. Hochveranlagter Spieler. Aber ich sehe das schon auch so, dass er irgendwie nicht hundertprozentig mehr bei uns reinpasst. Gerade auch, wie sich unser Kader entwickelt hat. Bei Chavez sehe ich tatsächlich höhere Chancen, weil du da sagen musst, okay, du hast eigentlich drei hochkarätige Innenverteidiger mit Haidari, Kabak und Ranac. Hast dann mit Machida die Person, wo du erstmal noch nicht genau weißt, wie sie von der Verletzung zurückkommt und vor allem auch wie schnell. Dann kannst du mit diesen vier auf jeden Fall krass planen. Klar, dann hast du auch einen Bernardo, der diese Position noch so halb ausfüllen kann. Aber dann ist Chavez als fünfter Innenverteidiger für einen europäischen Wettbewerb, wäre er nicht überflüssig, sage ich jetzt mal so. Er würde nicht auf viele Spielzeiten kommen, aber es ist jetzt auch kein Spieler, den du unbedingt verkaufen musst, meiner Meinung nach. Ich glaube, es liegt eher an Chavez, dass er sagt, ich habe jetzt bewiesen, dass ich bei Augsburg Bundesliga spielen kann, also setze ich mich nicht bei Hoffenheim auf den Platz des fünften Innenverteidigers. Ich glaube, so ein Ding ist es eher.
Das könnte ich auch verstehen, ja, wenn das so kommt. Und damit haben wir eigentlich auch indirekt die Frage von Danny schon beantwortet, wer eigentlich noch gehen müsste oder gehen sollte. Also ich glaube, man kann einen Strich drunter ziehen und feststellen, dass das eine sehr erfolgreiche Transferperiode war. Ich finde kaum Argumente dafür, was der Kicker gemacht hat. Der Kicker hat nämlich Schicker und Peidoch die Note 2 gegeben. Ich finde das ein bisschen sehr defensiv. Also ich bin da.
Ja, aber das ist der Kicker. Das ist ja. Der Kicker. Die geben immer eine 2.
Wenn es sehr gut war, geben sie eine 2, genau. Das Einzige, was ich weiterhin so ein kleines bisschen bemängeln würde, ist der Umgang mit unseren deutschen Talenten, die sich ja auch in der U19 sehr, sehr stark geschlagen haben. Wir haben jetzt Behrens abgegeben, Erlein abgegeben und Zeitler wechselt zu Paderborn. Den kriegen wir in einem Jahr wieder, ich weiß. Aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass wir da einen Tick mehr Leute integrieren können. Wenn die Integration allerdings von einem Mörstedt jetzt in dieser Saison klappt, die ich mir sehr wünsche, würde ich da vielleicht meine Kritik direkt wieder etwas abschwächen. Aber das ist das, was ich unter Ilzer und Schicker nicht so genau verstehe. Wir haben jetzt mal wieder die beste U19 Deutschlands und so richtig was davon merkt man nicht in der ersten Reihe. Und ich finde es ein kleines bisschen schade.
Ist so, aber wir sind auch einfach mittlerweile kadertechnisch zu gut, um schon so früh U19-Talente ranführen zu können. Beispielsweise Behrens hat in Heidenheim dann ein solides Jahr gespielt, kommt zurück, hat dann natürlich Ansprüche, auch dann weiterhin zu spielen. Dann scannen Ilzer, Schicker und so weiter ihn und merken, okay, für unsere Ansprüche ist er noch zu schwach. Und dann ist die einzige Alternative, ihn zu verkaufen. Ne? Also manchmal ist es halt auch ein Segen, vielleicht in einem nicht so guten. Ne? Also als Beispiel, wenn Hennes Behrens jetzt beim KSC gewesen wäre, anstatt bei Hoffenheim, dann wäre der jetzt auf jeden Fall schon in Team 1. Aber bei uns ist es dann halt eben doch noch diesen Tick schwieriger. Ne? Siehe Mohamed Damar. Ja, ja. Siehe Mohamed Damar, der hier in Elversberg Riesenjahr gespielt hat, bei uns die Nummer 10 bekommen hat, kein Stich gemacht hat und jetzt ist er hier einer von vielen im Star-Ensemble vom VfL Wolfsburg. Was denkst du, was wird Damar für Einsatzzeiten bekommen? Wird er diese unangefochtene Stammspielerposition haben beim VfL oder nicht?
Also ich denke, man hat ihm das so zugesagt, natürlich nicht vertraglich, aber ich denke, er ist fest so eingeplant. Er hat ja auch, glaube ich, durchgespielt beim ersten Spieltag oder zumindest 90 Minuten gespielt. Und deswegen kann ich es in gewissem Maß verstehen, was ich so ein bisschen krass finde. Klar, hat natürlich auch finanzielle Gründe. Ich bin mir sicher, dass es auch Bundesligisten gegeben hätten, die sich die sehr interessiert an ihm waren. Ne, gerade, wie gesagt, so Teams wie Köln, Paderborn und so weiter. Und dann geht er halt nach Wolfsburg in der Hoffnung, dass es halt direkt wieder hochgeht. Wünschen wir ihm, dass es klappt. Und man muss ja auch sagen, auch da, ne, sogar da kann man nicht sagen, dass das Ganze jetzt total schief gegangen ist. Ne, man hat ihn immerhin für 5,5 Millionen, meine ich, verkauft. Und damit ja Gewinn gemacht.
Ja, ist halt... Ja, muss es auch mal geben. Also man ist noch glimpflich aus der Situation rausgekommen. Man hätte sich gewünscht natürlich, dass er auch einer von diesen ist, die dann für 20, 30 gehen. Aber das kann ja auch nicht bei jedem klappen. Ne? Du hast ja auch nur begrenzte Plätze. Und auf der anderen Seite, David, wenn Damar funktioniert hätte, hätte das eine Sache bedeutet. Und das wäre das Ende von Andrej Kramaric gewesen. Also deswegen auch ein bisschen beruhigend.
In gewisser Weise ja. Und ne, das freut uns natürlich auch, dass Andrej nochmal gezeigt hat, dass er es drauf hat. Jetzt gerade erholt er sich von der Leisten-OP und wird hoffentlich noch im Laufe der nächsten Tage oder Wochen fit. Aber wir sehen, glaube ich, anhand des Kaders, dass wir nicht total angewiesen sind auf einen Andrej Kramaric, egal in welcher Rolle auch immer. Es wird, denke ich, genug Einsatzzeiten geben, egal ob es jetzt auf der 8 ist oder vielleicht sogar auf irgendeiner so verkappten Außenposition, auf der er machen kann, was ich will. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die neue Saison, weil was wir heute besprochen haben und was wir hier auch so lesen, wenn ich mir den ganzen Kader angucke, ist wirklich, wirklich vielversprechend.
Genau. So sieht's aus. David, schöne erste Folge wieder. Hat Spaß gemacht, mal wieder über die TSG zu reden. Unser Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Und zwar sind wir ja jetzt vom 15. bis zum 22.8. im Urlaub. Ich weiß, wir haben auch schon mal Urlaubsfolgen gemacht und haben dann unser Equipment mitgenommen. Ist, glaube ich, dieses Jahr eigentlich nicht notwendig. Ich würde dann sagen, wir verbleiben so, dass wir nach dem Aue-Spiel, also quasi die DFB-Pokalwoche und vor dem Köln-Spiel uns auf jeden Fall wieder treffen und da das DFB-Pokalspiel einordnen und natürlich auch eine Vorberichterstattung machen auf das erste Spiel gegen den 1. FC Köln.
Ganz genau. Und deswegen haben wir jetzt auch mal ein bisschen eine längere Folge gemacht. Ich würde sagen, das zählt jetzt fast für zwei Folgen. Ihr könnt natürlich trotzdem weiterhin gerne mit uns in den Austausch gehen, auf Instagram, auf X, wo auch immer, und uns eure Meinung dalassen. Auf jeden Fall freuen wir uns, jetzt schon wieder in eine neue Saison zu gehen. Ich glaube, Jonas, das müsste jetzt die 6. Saison sein, über die wir uns hier austauschen. Und ja, es ist sicherlich eine von denen, die mich am gespanntesten machen.
Ja, absolut. Gut, vielen Dank, David, für die Folge. Vielen Dank an unsere treuen Hörer. Natürlich auch alle, die dieses Jahr irgendwie neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen auch an die.
Macht's gut. Bis in zwei Wochen.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.